Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Es ist die Nacht vom 31. Oktober 1986 auf den 1. November. Halloween. Überall in den USA ziehen Kinder durch die Straßen. Sie tragen schiefe Hexenhüte und gruselige Plastikmasken. Sie ziehen von Haus zu Haus, rufen Süßes oder Saures. Haustüren öffnen sich, Süßigkeiten werden verteilt. Ein Kinderlachen ist zu hören. Ein paar Häuser weiter klirren Eier gegen eine Fensterscheibe. Hier hat sich wohl ein Nachbar dagegen entschieden, Süßigkeiten an die kleinen Monster und Gespenster zu verteilen. Gruselgeschichten werden sich erzählt, während man durch die Straßen zieht. Es gibt kleine Mutproben. Und über alles hinweg fegt der kalte Herbstwind. Der Wind tobt auch am Rande von Long Beach in New York. Doch hier ist es still. Niemand ruft Trick or Treat. Denn hier steht eine Schule, in der kein Halloween gefeiert wird. Die Torah High School, die sich nur ein paar Straßen vom Meer entfernt befindet. Hier feiert man nicht Halloween, sondern den Sabbat. Ein paar letzte Gebete hallen durch die Flure. Dann klingen die Stimmen nach und nach ab. Es wird ganz still in dem braunen Backsteinbau. Alle Schüler legen sich in ihre Betten, um zu schlafen. Nur eine Person schläft nicht. Wie ein Schatten schleicht sie durch den dritten Stock. Öffnet eine Tür, schließt sie dann wieder. Geht weiter, huscht geisterhaft über die sonst knarzenden Bodendielen. Und öffnet eine nächste Tür. Was sie danach tut, ist an Grauen kaum zu überbieten. Es ist Samstag, der 1. November, der Morgen nach Halloween. Alle Schüler der Schule treffen sich zu den Morgengebeten. Nur einer nicht. Sein Name ist Chaim Weiss. Normalerweise ist er ein zuverlässiger Schüler. Doch heute scheint er verschlafen zu haben. Das fällt auch seinen Mitschülern auf, sowie den Internatsaufsehern. Gegen 7.30 Uhr sucht einer von ihnen Chaims Zimmer auf, um den 15-Jährigen zu wecken. Was er dort zu sehen bekommt, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Das Zimmer ist nicht leer. Chaim befindet sich darin, doch er atmet nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Er liegt auf dem Boden vor dem Bett, trägt immer noch sein Pyjama. Jede Menge Blut ist zu sehen. Sein Kopf und sein Gesicht sind kaum noch zu erkennen. Die Position, in der er sich befindet, ist seltsam. Seine Beine liegen nach wie vor auf dem Bett, der Oberkörper auf dem Boden. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand extra so positioniert. Außerdem steht das Fenster offen. Zufall? Eine Fahrlässigkeit? Oder wollte Chaims Mörder, dass seine Seele nach dem Tod den Weg nach draußen findet? Und das war sie jetzt erst einmal, die Einleitung zu unserem heutigen Fall. Da wir uns ja kurz vor Halloween befinden, haben wir extra die Augen aufgehalten nach einem Fall, der sich eben an Halloween ereignet hat. Und dieser Fall, den wir euch heute vorstellen, von dem haben wir vorher beide noch überhaupt nichts gehört. Dabei ist er, ja, so grausam wie rätselhaft, würde ich sagen. Er ist noch ungeklärt, doch es gibt sehr, sehr viele verschiedene Theorien, was sich im Fall von Chaim Weiss ereignet haben könnte. Bevor wir damit jetzt weitermachen, Sarah, habe ich aber erstmal eine Frage an dich. Was glaubst du, was ist potenziell der gefährlichste Tag im Jahr in den USA?
Ja, wenn du mich schon so fragst, dann wahrscheinlich Halloween.
Ja, da bist du mir jetzt total in die Falle gegangen. In den USA ist tatsächlich generell einer der gefährlichsten Tage der 4. Juli. Das hat mehrere Gründe. Wir definieren hier Gefahr nämlich nicht so, wie du es jetzt wahrscheinlich gerade getan hast, mit Mord oder Totschlag, sondern generell mit allen möglichen Gefahren. Am 4. Juli gibt es besonders viele Verbrennungen, beispielsweise durch das Feuerwerk, aber auch Verkehrstote durch zu hohen Alkoholkonsum. Es gibt aber auch Attentate, die natürlich, wenn so viele Menschen auf der Straße sind, dann auch extrem verheerend sind. Es kommen hier also mehrere gefährliche Dinge zusammen. Was du wahrscheinlich aber gerade meintest, das ist auch interessant und das habe ich auch nachgeguckt. Und zwar, ob es an Halloween mehr Morde oder generelle Gewalttaten gibt als an anderen Tagen in den USA. Und dazu habe ich Folgendes gefunden. James Allen Fox, ein renommierter Kriminologe und Professor an der Northeastern University in Boston, der ist bekannt für seine Forschung zu Gewaltverbrechen. Insbesondere eigentlich zu Serien- und Massenmorden. Er hat gesagt, dass die Gewaltverbrechen an Halloween 50% höher sind als an anderen Tagen. Und er zählt hier wirklich nur Gewaltverbrechen mit, also Körperverletzung, Raub, Mord, Totschlag, sexuelle Übergriffe. Ein Anstieg von 50%, das klingt ja jetzt erstmal viel, doch man muss natürlich erstmal überlegen, von welcher Grundzahl wir hier ausgehen. Also beispielsweise würde es jetzt normalerweise vielleicht einen Mord am Tag geben, dann wäre die Mordrate an Halloween zwar 50% höher, mit 1,5 Morden am Tag aber ja nur leicht erhöht. Haben wir jedoch eine höhere Zahl an Morden, beispielsweise 50 Morde am Tag, dann würden wir an Halloween von 75 Morden sprechen. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns in den USA je nach Jahr, aber auch je nach Quelle, zwischen 45 bis 70 Morden am Tag befinden. Da fällt dann ein Anstieg von 50% natürlich schon stark ins Gewicht. Vor allen Dingen, weil sich dieser Anstieg ja nicht nur auf Mord, sondern auf alle möglichen Gewaltverbrechen bezieht. Wenn man dann ein bisschen weiter recherchiert, scheint es so zu sein, dass Halloween der Tag im Jahr ist, der die meisten Gewaltverbrechen verzeichnet. Er zählt aber generell nicht zu den gefährlichsten Tagen im Jahr. Das sind dann eher Silvester und, wie ich gerade schon gesagt habe, der 4. Juli, da dort eben auch noch andere Dinge passieren und die dann extrem gehäuft. Trotzdem finde ich, hat man immer irgendwie dieses Motiv im Kopf, dass an Halloween besonders viel passiert. Einfach auch, weil man das aus zahllosen Horrorfilmen kennt. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum Halloween für uns beide irgendwie so faszinierend ist. Es ist im Grunde einfach nur ein Fest, bei dem sich Menschen verkleiden und draußen umherstreifen. Trotzdem herrscht an diesem Abend ja immer diese leichte, mystische und düstere Atmosphäre. Man versucht sich dann auch in so eine gruselige Stimmung zu bringen, durch beispielsweise entsprechende Filme oder Podcasts, und genießt einfach diese leichte Gänsehaut, die einfach den ganzen Abend über nicht verschwinden will. Doch was ist, wenn ein Mord an Halloween nicht nur einfach ein gruseliges Filmmotiv ist? Was ist, wenn so etwas Realität wird? Für einen Menschen, für seine Familie, für eine Schule, für eine gesamte Stadt? Wir haben euch heute den Fall von Chaim Weiss mitgebracht und möchten wie immer damit anfangen, dass wir euch den Jungen ein bisschen näher bringen.
Chaim Weiss ist am 29. September 1971 als Sohn von Anton und Pessi Weiss geboren worden. Er war das älteste von drei Kindern. Seine Geschwister heißen Menachem und Rachel und sind 1986 11 und 7 Jahre alt. Seine Großeltern sind vor den Nazis nach Amerika geflohen. Von Chaim kursieren nicht besonders viele Bilder im Internet. Doch eins davon möchten wir euch ein bisschen näher beschreiben. Darauf ist der 15-jährige Junge zu sehen, wie er breit in die Kamera lächelt. Seine dunklen Augen sind dabei zu schmalen Schlitzen verengt, so breit ist sein Lachen. Er hat dunkle Haare und trägt auf allen Fotos, die wir finden konnten, immer irgendwelche blauen Sachen, sei es ein blau gestreifter Pullover, ein blau gestreiftes Shirt oder eine blaue Jacke. Diese Farbe schien ihm also besonders zu gefallen. Chaim wird als aufgeschlossener und lustiger Teenager beschrieben, der immer ein Lachen auf den Lippen hat und den Dingen mit einem Augenzwinkern begegnet. Er wird als jemand beschrieben, der einen sehr sanften Charakter hat, der keine Feinde hat und der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Er liebt es außerdem, Basketball und Schach zu spielen. Und generell wird er als kluger Kopf mit kreativen Gedankengängen beschrieben. Chaim besucht die Torah High School Yeshiva, eine jüdisch-orthodoxe Schule, seit 2,5 Jahren. In dieser Schule gehört er zu den Besten und das zeigt sich auch darin, dass er ein Einzelzimmer hat. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt einen Schlafkomplex an der Schule, in dem die Schüler übernachten. Normalerweise sind das Mehrbettzimmer. Es gibt aber auch zwei Einzelzimmer im dritten Stock des Komplexes am Ende des Ganges und eines dieser Einzelzimmer hat Chaim, quasi als Belohnung für seine tollen Leistungen. Aber merkt euch bitte auf jeden Fall diese Information. Dritter Stock, Einzelzimmer. Das wird später nämlich noch in mehrfacher Hinsicht wichtig. Ganz kurz noch zur Erklärung der Schule. Was ist die Torah High School Yeshiva, die Chaim besucht? Dabei handelt es sich um eine weiterführende Schule für Jugendliche, eben eine High School.
Die Torah High School Yeshiva wird allerdings meistens von jüdischen Jungen besucht, um sowohl eine allgemeine Schulbildung zu erhalten, als auch intensive religiöse Studien der Torah und des Talmud anzustellen. Sie kombiniert also das Konzept einer High School mit den Prinzipien einer Yeshiva. Vereinfacht gesagt eine durch Religion geprägte Schule, beziehungsweise hier ein Internat, wo die Jungen eben auch übernachten. Ach ja, und die Entscheidung, zu dieser Schule zu gehen, die hat Raim wohl selber getroffen. Seine Eltern wollten eigentlich gar nicht so gerne, dass er von zu Hause weggeht. Vor allem seine Mutter hat sich besorgt darüber gezeigt. Da aber auch sehr viele seiner Freunde in verschiedene Yeshivas in allen möglichen Bundesstaaten von Amerika gegangen sind, wollte er das eben gerne auch. Er hat sich dann mit seinen Eltern darauf geeinigt, zumindest in der Nähe seines Elternhauses zu bleiben und eben auf diese Torah High School in Long Beach zu gehen. Er mochte wohl auch die anderen Schüler sehr, war sich allerdings noch nicht sicher, ob er später Rabbi werden möchte, so wie seine Freunde, oder ob er in das Geschäft seines Vaters einsteigen will.
Wie ihr in der Einleitung schon gehört habt, ereignet sich der heutige Fall an Halloween. Wir haben jetzt also den 31. Oktober 1986. Und wir befinden uns in der besagten Torah High School. Chaim ist erst vor wenigen Tagen an die Schule zurückgekehrt, nachdem er anlässlich des jüdischen Feiertags Yom Kippur zu Hause war. Seit er wieder da ist, hat er, anders als sonst, für ihn täglich üblich, nicht seine Eltern angerufen. Chaims Tag verläuft ansonsten aber unauffällig, so wie immer. Dann bricht der Abend an. In der Schule wird, wie gesagt, Halloween nicht gefeiert. Dafür ist der Sabbat angebrochen. Dieser geht von Freitagabend bei Sonnenuntergang bis Samstagabend. Wahrscheinlich haben einige von euch schon was vom Sabbat gehört oder vielleicht haben wir auch einige jüdische Hörerinnen und Hörer unter euch. Für alle anderen einmal ganz kurz erklärt. Und ich hoffe auch, dass wir das jetzt richtig erklären. Falls nicht, verbessert uns gerne in den Kommentaren. Am Sabbat gibt es nämlich einige besondere Regeln, vor allen Dingen natürlich auf einer jüdisch-orthodoxen Schule. Der Sabbat ist der heiligste Tag der Woche im Judentum. Er beginnt wie gesagt mit Sonnenuntergang am Freitagabend und endet mit Einbruch der Dunkelheit am Samstag. Für orthodoxe Juden ist der Sabbat ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Und auch in der Schule von Chaim bereitet man sich bereits am Freitagvormittag auf den Sabbat vor. Das bedeutet, dass alle notwendigen Aufgaben, wie Hausaufgaben, Tests oder andere schulische Verpflichtungen, bereits vorher erledigt werden. Während des Sabbats sollen beispielsweise Aktivitäten wie das Schreiben oder auch das Bedienen von elektronischen Geräten verboten sein. Diese Einschränkungen dienen dazu, den Tag in Ruhe und in Andacht zu verbringen. Es gibt natürlich noch weitere Regeln und Rituale für den Sabbat, die jetzt hier gerade aber für den Fall keine besonders große Rolle spielen. Eins ist vielleicht noch wichtig und das ist das Anzünden von Kerzen bzw. das Betätigen von Lichtschaltern. Beides ist am Sabbat verboten und so zündet man bereits vor Sonnenuntergang Kerzen an. Ein kleiner Exkurs dazu, den ich ganz spannend fand. Heutzutage gibt es beispielsweise Sabbatkühlschränke, die man öffnen kann, ohne dass das Licht darin angeht. So verstößt man dann eben nicht gegen diese Regel. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, an Licht zu kommen, also manchmal wird da auch dann Nachbarschaftshilfe in Anspruch genommen. Man bezieht dann einfach nicht-jüdische Nachbarn mit ein und bittet diese dann um Hilfe. Und natürlich gibt es auch Juden, die die Sabbatregel nicht oder nur nach ihren eigenen Auslegungen befolgen. Das ist einfach so wie im Christentum auch. Nicht jeder lebt alle Gebräuche aus oder definiert sie für sich eben selber. Ich glaube, das kennen wir alle beispielsweise von Weihnachten. Das läuft ja auch nicht bei jedem von uns gleich ab. Ja, aber in dieser Torah-Schule wird das Ganze natürlich recht streng ausgelegt und so brennen bereits vor Sonnenuntergang in der Schule Kerzen bzw. Lichter. Chaim, der besucht jetzt das Sabbatmahl und anschließend zieht er sich zurück. Er möchte noch etwas lesen und wird dabei auch gegen 0.45 Uhr von anderen Schülern auf dem Gang gesehen. Im Flur, da brennen ja wie gesagt die Lichter und so ist es nicht verwunderlich, dass Chaim dort noch liest. Andere Schüler haben das wohl auch getan, da es in ihren Zimmern dunkel ist. Anschließend geht Chaim dann ins Bett. Doch um wie viel Uhr das gewesen ist, dafür gibt es keine Zeugen. Das nächste, was wir jetzt allerdings von Chaim wissen, ist, dass er am nächsten Morgen gegen 7:30 tot in seinem Zimmer aufgefunden wird. Und zwar außerhalb seines Bettes, wie bereits beschrieben. Und natürlich ist die gesamte Schule sofort in Helmaufruhr. Die Polizei wird alarmiert. Eine halbe Stunde später, nach dem Auffinden der Leiche, trifft dann auch schon die Polizei ein. Gegen 8 Uhr kommt Detective Don Daly in die Schule. Und er stellt jetzt zuerst einmal fest, dass Chaims Schädel zertrümmert worden ist. Ihm fallen aber auch noch einige weitere Dinge auf, neben der erheblichen Brutalität der Tat. Zum einen wundert er sich darüber, dass das Fenster geöffnet ist. Wir erinnern uns ja, wir haben Ende Oktober, beziehungsweise ja jetzt schon den Morgen des 1. November und es ist wohl sehr kalt draußen, so um die 4 Grad. Außerdem, so wird dem Detective berichtet, litt Chaim zum Zeitpunkt seiner Ermordung an einer Halsentzündung, also er hatte Halsschmerzen und dagegen hat er Antibiotikum bekommen. Deshalb scheint es dem Detective nicht plausibel, dass der Junge bei offenem Fenster schläft. Das nächste, was er sieht und anmerkt, ist, dass in dem Zimmer nichts verwüstet ist und es wird auch bestätigt, dass nichts gestohlen worden ist. Einer der Rabbis, sein Name ist Selikowitz, der sagt später auch aus, dass es keine Einbruchsspuren an der Zimmertür von Chaim gegeben hat. Außerdem beschreibt er seine Wunde am Kopf als sehr, sehr tief und als wäre der Schädel gespalten worden. Und die Ermittlungen ergeben dann tatsächlich, dass Chaim im Schlaf mit einem scharfen Werkzeug zweimal auf den Kopf geschlagen wurde. Dabei wurde sein Schädel zertrümmert und sein Rückenmark durchtrennt. Als Tatwaffe werden ein Beil oder eine Axt, zum Beispiel eine Feueraxt, vermutet. Ja, Sarah, und ich muss sagen, dass ich diese Art und Weise, wie Chaim ermordet worden ist, extrem brutal finde und ich finde die Tatwaffe, also die Axt oder das Beil, extrem außergewöhnlich. Was sagst du dazu?
Ja, mir ist die Tötungsart auch aufgefallen. Ich finde die auch mega brutal und habe mich gefragt, warum gerade eine Axt? Und ich habe dann auf der Suche nach einer Antwort auch mal ein bisschen zu Axtmorden recherchiert. Und ich glaube, die berühmtesten Morde mit einer Axt sind ja die Villisca-Axtmorde. Und ja, Lizzie Borden sagt euch wahrscheinlich auch allen was. Und vielleicht kennt ihr auch den Axtmörder von New Orleans. Zumindest diejenigen in der Community, die unseren Thriller Mordnächte gelesen haben, die kennen ihn auf jeden Fall. Morde mit einer Axt sind auf jeden Fall besonders nah und gewaltsame Tötungsarten. Der Täter ist dem Opfer dabei körperlich sehr nah, also er sieht eins zu eins, was er da gerade anrichtet. Er sieht das Blut, er hört die Schreie. Ich habe gelesen, dass sowas für eine hohe emotionale Erregung stehen kann, also Wut, Hass, Eifersucht oder Rache, und dass Axtmorde oft auch impulsiv geschehen, aus einem Streit, einer Art Kontrollverlust und auch einer Demütigung heraus. Und dass manchmal auch ganz situativ zu der Axt gegriffen wird, also dass die Axt als Mordinstrument benutzt wird, weil sie einfach eben gerade da ist. Weil beispielsweise jetzt ein Streit im Wald eskaliert beim Bäumeschlagen oder im Schuppen, während die Axt nebendran steht. Axtmorde haben eine hohe Symbolkraft, sie gehen mit Zerstörung im wortwörtlichen Sinne einher. Bei Axtmorden wird oft davon ausgegangen, dass es sich um Beziehungstaten handelt, also das heißt, dass die Opfer und Täter in einer Beziehung zueinander stehen, dass sie also beispielsweise Partner sind oder Familienmitglieder oder auch Nachbarn. Und ich habe mir im ersten Moment gedacht, dass eine Axt eigentlich eher ein Mordinstrument für vielleicht vergleichsweise schwächere Personen ist, also Frauen, Kinder, Jugendliche oder auch ältere Personen, weil man da ja ohne allzu großen Kraftaufwand viel Schaden anrichten kann, sagen wir es mal so. So soll es allerdings nicht sein. Zu einer Axt sollen wohl in der Regel eher Männer, also erwachsene Männer, greifen. Aber das ist natürlich auch nicht zu 100% gesagt. Also man kann jetzt beispielsweise nicht pauschal einen der Schüler ausschließen, weil das eben nicht richtig ins Muster passt. Auch kann man bei einem Axtmord wohl von einem Overkill, also einer Übertötung, reden. Vor allen Dingen, wenn man mehrfach zuschlägt. In Chaims Fall war das ja so, dass zweimal zugeschlagen worden ist und vermutlich der erste Schlag schon dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Ob man jetzt bei zweimal Zuschlagen schon wirklich von Übertötung sprechen kann, weiß ich jetzt nicht so genau. Allerdings ist hier ja eigentlich viel mehr Gewalt als nötig aufgebracht worden, wobei nötig natürlich immer blöd gesagt ist. Der Detective beginnt jetzt auf jeden Fall sofort mit seinen Ermittlungen. Und dabei stellt er fest, dass es an Chaims Bettlaken ein einzelnes Haar gibt, das nicht zu ihm gehört. Dieses wird natürlich sofort gesichert. Außerdem kommt später heraus, dass es keine Anwendung sexueller Gewalt gegen Chaim gegeben hat. Etwas erschwert dem Detective die Ermittlungen allerdings. Wir haben ja schon gesagt, dass Sabbat ist und es ist wohl so, dass orthodoxe Juden am Sabbat nicht schreiben dürfen. Und es heißt jetzt, dass deswegen keine schriftlichen Aussagen der Jugendlichen und Kinder aufgenommen werden konnten und dass man der Polizei eben mitgeteilt habe, dass das erst wieder nach Sonnenuntergang gehen würde. Dieser Umstand wird jetzt von vielen Leuten sehr beklagt und sie regen sich dann auch darüber auf, dass die Schule an dieser Stelle keine Ausnahme gemacht hat, da es ja schließlich um einen Mord geht. Ich wiederum frage mich allerdings, warum die Schüler überhaupt was hätten aufschreiben sollen. Denn normalerweise, also ich kenne das eigentlich nur so, dass wenn man eine Aussage tätigt, dass dann ja eigentlich der Ermittler, von dem man vernommen wird, mitschreibt und man selber erzählt eben einfach nur. Warum das hier jetzt nicht der Fall gewesen sein soll und warum man an die Vorgehensweise der Schule und nicht die der Polizei anprangert, verstehe ich nicht so ganz. Weiter ist davon die Rede, dass der Detective den Eindruck hat, dass viele Schüler zu schüchtern sind, um mit ihm oder den anderen Ermittlern zu sprechen. Also scheint es ja doch irgendwie zu Gesprächen gekommen zu sein. So oder so gelingt es ihm jetzt irgendwann, irgendwie die letzten Stunden von Rahims Leben zu rekonstruieren. Und das haben wir vorhin ja auch schon getan. Also nochmal kurz, Schule, das Sabbatmahl und später das Lesen im öffentlichen Bereich. Dabei berichten die anderen Schüler jetzt auch, dass Rahim keine Feinde hatte. Und noch eine Sache kommt ans Licht, die für die Ermittlungen sehr spannend ist. Denn einer der Schüler erzählt, dass in der Nacht von Rahims Ermordung seine Zimmertür aufgegangen ist. Also dieser Junge hat wohl in einem Mehrbettzimmer geschlafen und er hat dann mitbekommen, wie die Zimmertür aufgegangen ist und kurz danach wieder zugemacht wurde. Er ist allerdings davon ausgegangen, dass es womöglich einer seiner Zimmernachbarn gewesen sein könnte. Das wird aber niemals bestätigt. Stattdessen passiert jetzt noch etwas Seltsames. Einer der Rabbis fragt, ob er in Rahims Zimmer eine Kerze aufstellen darf, und ihm wird das erlaubt. Danach wird der Tatort gesichert, sodass eigentlich niemand mehr dort hineinkommen sollte. Die Sache mit der Kerze ist wohl ein jüdischer Brauch und deswegen nicht weiter verwunderlich. Was allerdings verwunderlich ist, ist, dass, als der eigentlich gesicherte Tatort das nächste Mal betreten wird, dort eine zweite Kerze brennt. Niemand weiß, wie diese Kerze da hingekommen ist. Niemand bekennt sich dazu. Niemand hat jemanden gesehen, der sie aufgestellt hat. Und das ist schon irgendwie unheimlich, oder?
Also ja, dieses Bild alleine ist irgendwie total unheimlich, wenn man sich vorstellt, da wurde eine Kerze angezündet und man kommt rein und da brennen auf einmal zwei.
Mhm.
Da muss man ja wirklich erstmal irgendwie davon ausgehen, dass der Täter vielleicht zurückgekehrt ist und diese Kerze angezündet hat. Was aber wiederum ja auch irgendwie total gewagt ist, bei so einem abgesicherten Tatort und nur um eine Kerze anzuzünden. Ich frage mich dann auch, warum er das gemacht haben sollte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das gar nicht der Täter war, sondern einfach irgendjemand anders von der Schule. Jemand, der den Brauch kennt, der ja irgendwie eine starke Verbindung zu Chaim hatte und der einfach, ich weiß nicht, ihm vielleicht selber eine Kerze anzünden wollte, weißt du?
Aber dann frage ich mich, hätte er nicht vielleicht die Polizei dann gefragt, ob er das machen darf?
Ja, das vielleicht. Und es ist ja wohl auch später nachgefragt worden, wer das gemacht hat. Und keiner hat sich dazu bekannt.
Mhm.
Ja, vielleicht hat derjenige das einfach aus dem Affekt heraus gemacht. Hat dann später selber erkannt, dass es blöd kommt, dass es vielleicht ja verdächtig aussieht und wollte sich deswegen nicht melden und hat es deswegen nicht zugegeben.
Ja, das könnte vielleicht sein, dass er dann irgendwie später Angst vor seiner eigenen Courage hat und dachte, ich rück mich ja total in den Fokus, wenn ich das jetzt zugebe. Das mag natürlich sein.
Wir machen jetzt einen Zeitsprung von einigen Tagen. Ein paar Tage nach Chaims Tod ruft Detective Don Daly dann alle Schüler, Lehrer und Rabbis zu einem Treffen zusammen. Er ist überzeugt, dass jemand von der Schule Antworten auf seine Fragen hat. Und deshalb drängt er die Anwesenden jetzt eindringlich dazu, sich zu äußern. Doch alle schweigen. Daly wundert sich und überlegt erst, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass er einer ganzen Gruppe von Schülern gegenübersteht. Doch dann erfährt er, dass es im orthodoxen Judentum nicht erlaubt ist, jemanden nur aufgrund eines Verdachtes zu beschuldigen. Man braucht also, wie es aussieht, handfeste Beweise oder auch einen zweiten Zeugen. Und daher vermutet er jetzt, dass die Schüler deswegen schweigen. Sie wollen niemandem ohne Grund irgendeine Schuld zuschieben. Trotzdem müssen die Ermittler natürlich irgendwie an Antworten kommen. Und die Polizei unterzieht jetzt 40 Schüler sowie mehrere Lehrer und Rabbiner einem Lügendetektortest. Doch ohne Ergebnis. Laut Test scheint der Mörder nicht unter ihnen zu sein. Daly ist ratlos und ermittelt weiter. Und auch in der Schule steht das Leben jetzt natürlich nicht still. Rabbi Selikowitz sagt, dass er und die anderen Leiter der Schule noch nicht beschlossen haben, wie es jetzt weitergehen soll. Beziehungsweise wissen sie nicht genau, was sie für die Sicherheit der Schüler tun können. Die Eltern werden jetzt mit einbezogen und es geht jetzt erstmal darum, ob die Kinder nach Hause geholt werden sollen oder ob sie vor Ort bleiben können. Die Frage ist ja, ob sie da noch sicher sind. Generell wird die Nachbarschaft als eher sicher beschrieben. Trotzdem ist es jetzt so, dass ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel aller Schüler daraufhin die Schule erstmal verlässt und dass sie nach Hause fahren oder teilweise auch bei Freunden in der Umgebung unterkommen. Nicht alle Jungen wohnen in der Gegend der Schule und deswegen, ja, kommen sie eben auch bei anderen Familien unter. Es werden natürlich auch Psychologen zu Rate gezogen, die Schüler werden betreut,
Außerdem werden jetzt bewaffnete Patrouillen organisiert, erstmal privat, die das Gelände schützen sollen. Später werden diese aber auch von der Polizei abgelöst. Und bevor wir jetzt zu den Tatverdächtigen kommen, möchte ich erstmal noch über einige Punkte sprechen, die wir gerade aber nur kurz angerissen haben. Zum einen ist es der wahrscheinlich wichtigste Beweis oder wichtigste Hinweis, nämlich das Haar an Chaims Bettlaken. Das gehörte ja wohl nachweislich nicht zu ihm. Das Problem dabei ist, dass die Ermittler keinen DNA-Test durchführen. DNA-Tests sind im Jahr 1986 ja noch ganz neu und auch sehr selten. Und die Ermittler, die haben jetzt Angst, dadurch die DNA-Spur zu zerstören. Und sie sagen, dass sie diesen Test erst durchführen möchten, wenn sie auch einen Verdächtigen haben. Also wenn sie wirklich jemanden haben, mit dem sie das auch abgleichen können. Bis heute scheint das allerdings nicht passiert zu sein. Ich frage mich jetzt ein bisschen, woran sie dann erkannt haben wollen, dass das Haar nicht zu Chaim gehört. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwie eine andere Haarstruktur hatte oder vielleicht sogar auch eine komplett andere Haarfarbe oder Haarlänge. Als zweites wird ja diese Sache mit dem Fenster genannt. Und hier wird häufig vermutet, dass es sich bei dem Mörder um jemanden handelt, der entweder selbst jüdisch ist oder mit den jüdischen Bräuchen vertraut ist. Das offene Fenster soll dafür sorgen, dass die Seele nach dem Tod nach draußen verschwinden kann. Und ich kannte dieses Motiv irgendwie, war mir aber nicht sicher woher. Und ich habe dann auch recherchiert und ich habe einige Seiten gefunden, die sagen, dass das unter anderem ein jüdischer Brauch ist. Vor allen Dingen bei orthodoxen Juden. Allerdings scheint das auch in allen möglichen anderen Religionen und in allen möglichen anderen Kulturen gebräuchlich zu sein, das Fenster zu öffnen, um die Seele entweichen zu lassen. Ich habe in diesem Zusammenhang beispielsweise von vielen Altenpflegerinnen oder Krankenschwestern in Deutschland gelesen, die das auch so ganz automatisch machen, die manchmal einfach das Gefühl haben, dass es besser ist, nach dem Tod eines Menschen ein Fenster zu öffnen. Und das hat in diesem Fall dann gar nichts mit Religion zu tun. Auch habe ich in einigen Foren gelesen, dass sich Juden und Jüdinnen dazu geäußert haben und ganz viele von ihnen haben von diesem Brauch noch niemals was gehört. Sie haben das dann zwar auch gegoogelt und geschrieben, ja, Google sagt, dass das bei uns so üblich ist, aber ich kenne das nicht. Das heißt, das Öffnen des Fensters scheint nicht nur typisch jüdisch zu sein. Zumindest ist es jetzt kein Zeichen dafür, dass der Täter unbedingt Jude gewesen sein muss, weil das Fenster geöffnet war. Er kann also auch jeder anderen Religion angehört haben oder einfach spirituell gewesen sein oder vielleicht auch einfach das Gefühl gehabt haben, das Fenster zu öffnen, wäre jetzt einfach richtig. Und dann kommt ja noch ein zweiter Punkt. Ich weiß nicht, warum man das überhaupt so unglaublich erstaunlich findet, dass das Fenster geöffnet war. Ja, der Chaim, der hatte Halsschmerzen und 4 Grad ist jetzt nicht gerade sommerlich warm, aber ich persönlich muss sagen, ich bin auch so ein Frischluftfanatiker und ich habe das Fenster immer auf beim Schlafen. Ich schlafe immer bei offenem Fenster, egal wie kalt es draußen ist. Und wenn ich krank bin, dann habe ich erst recht immer gerne frische Luft. Also in meinen Augen ist das jetzt so gesehen auch kein Hinweis darauf, dass das Fenster unbedingt vom Täter geöffnet worden sein muss. Ich weiß aber nicht, ob die Polizei da vielleicht andere Hinweise hat. Beispielsweise Fingerabdrücke oder so. Bevor ihr euch jetzt aber die Frage stellt, ob der Täter möglicherweise durch das Fenster hineingekommen sein könnte. Ich finde, da denkt man so als erstes dran, wenn man weiß, da ist eine Leiche gefunden worden, ein Fenster stand offen. Das kann wohl eher nicht sein. Chaim, der hat sich im 3. Stock befunden und ja, da reinzukommen wäre natürlich rein theoretisch mit einer sehr, 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 sehr hohen Leiter möglich. Aber seien wir mal ehrlich, wenn da jetzt jemand mit so einer riesen Leiter rumgelaufen wäre, an Halloween, wo ja auch viele Leute unterwegs sind, das wäre wahrscheinlich schon aufgefallen. Wahrscheinlicher ist es also, dass der Täter durch den Flur gekommen ist. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Nämlich bei diesem Jungen, der gesagt hat, dass sich nachts seine Zimmertür kurz geöffnet hat. Die hat sich dann ja wieder geschlossen und er ging davon aus, dass es sich um seinen Bettnachbarn handelt. Hier könnte man allerdings vermuten, dass der Täter vielleicht zuerst die Tür geöffnet hat, weil er beispielsweise gar nicht so genau wusste, wo sich Chaims Zimmer befindet. Dann hat er vielleicht gesehen, dass es ein Mehrbettzimmer ist und die Tür daraufhin wieder geschlossen. Möglicherweise. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, von dem viele, ja ich sag jetzt mal vorschnell, Schlüsse zum Täter ziehen. Es heißt nämlich weiter, dass der Täter jüdisch gewesen sein muss, da sich Chaims Körper außerhalb des Bettes befunden hat. Und in diesem Zusammenhang habe ich gelesen, dass es Brauch bei orthodoxen Juden sei, den Körper am kühlsten Punkt zu lagern. Das habe ich allerdings nur in den Berichten über Chaim gefunden, also über den Fall. Ich konnte jetzt nicht im Internet rausfinden oder so, ob das wirklich so gemacht wird, ob das generell so ist. Und vielleicht hat jemand da draußen ja ein paar mehr Informationen dazu. Don Daly, der sagt auf jeden Fall dazu: "It would be customary in the religion to open a window or a door to let the spirit out. It would also be customary for the body to be taken off the bed because the body should be at the lowest point, at the coolest point. The coolest point being the floor compared to the bed." Also, es ist in der Religion üblich, ein Fenster oder eine Tür zu öffnen, um den Geist hinauszulassen. Es wäre auch üblich, den Körper vom Bett zu nehmen, da der Körper am niedrigsten und kühlsten Punkt sein sollte. Der kühlste Punkt ist der Boden im Vergleich zum Bett. Ja, das hat er so gesagt und das ist auch ganz, ganz viel übernommen worden in allen möglichen Berichten und Podcasts. Wir konnten das aber irgendwie nicht verifizieren und deswegen sind wir ganz, ganz gespannt, was ihr dazu sagt.
Und ich habe mir außerdem die Frage gestellt, warum niemals auf den Punkt eingegangen wird, den ich jetzt nenne. Und zwar soll es so gewesen sein, dass Chaim in seinem Bett umgebracht worden ist. Es gab keine Abwehrspuren, weshalb man davon ausgeht, dass er im Schlaf überrascht worden ist. Er soll dann allerdings einige Stunden in seinem Bett gelegen haben, bevor wer auch immer ihn aus seinem Bett geholt und in dieser Position auf dem Boden gelegt hat. Mit ziemlicher Sicherheit soll die Position dann noch ein weiteres Mal geändert worden sein. Und ich stelle mir in dem Zusammenhang die Frage, ob der Täter vielleicht jemand anders war als die Person, die Chaim aus dem Bett geholt hat. Möglicherweise hat eben doch einer der Jungen etwas gehört und ist aus Angst erstmal im Bett geblieben. Möglicherweise ist er dann zu irgendeinem Zeitpunkt in Chaims Zimmer gegangen, hat ihn in der Blutlache vorgefunden und seinen Tod festgestellt und ihn dann, wenn es wirklich Brauch ist, auf diese Weise auf den Boden gelegt und das Fenster geöffnet, damit die Seele entweichen kann. Ich kann mir zumindest schlecht vorstellen, dass ein Täter den Jungen erst auf diese brutale Art und Weise umbringt, dann für mehrere Stunden verschwindet und dann wieder zurückkommt, um ihm quasi die letzte Ehre zu erweisen. Das kommt mir irgendwie, ich weiß auch nicht, extrem abgebrüht vor. Aber was eben möglich wäre, ist, dass der Täter vielleicht Undoing begangen hat. Also vielleicht hat er Chaim ermordet und hat dann einige Stunden später so starke Schuldgefühle entwickelt, dass er versucht hat, die Tat irgendwie wieder gut zu machen und dass er die Leiche dann deswegen so positioniert hat. Oder, was natürlich auch möglich wäre, ist er vielleicht mehrere Stunden mit der Leiche im Zimmer geblieben, bevor er sie umgebettet hat? Und ich würde sagen, in dem Zusammenhang starten wir jetzt auch einfach mal mit den Theorien zum Täter, denn irgendwie sind wir da ja sowieso schon mittendrin. Wir starten jetzt einfach von innen nach außen mit dem Kreis der Verdächtigen. Und deshalb beginnen wir einfach mit den Verdächtigungen gegen seine Mitschüler. Theorie 1. Der Mitschüler. Ein FBI-Profil deutet darauf hin, dass der Mörder jemand war, den Chaim kannte und der in seinem Alter war, und daraus wird auf einen Mitschüler geschlossen. Wieso das Profil darauf deutet, ist nicht bekannt. Die Ermittler bohren dann natürlich auch nach, was den Verdacht angeht, stoßen aber nur auf ein paar kleine Streitigkeiten unter Schülern. Niemand scheint einen Hass auf Chaim zu haben. Mit niemandem scheint er sich großartig zerstritten zu haben. Er war, wie gesagt, ein beliebter Schüler. Jemand, der gut mit den anderen klarkam. Und auch an diesem Freitag an Halloween gab es keinerlei Streitigkeiten zwischen Chaim und den anderen. In diesem Zusammenhang müssen wir euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, die möglicherweise etwas mit Chaims Tod zu tun haben könnte. Muss sie aber nicht. Wir haben jetzt Juli 1986, also wenige Monate vor Chaims Tod. Chaim ist mit den anderen Schülern zusammen im Sommercamp und er ruft jetzt seinen Vater an. Der Vater ist allerdings unterwegs auf einer Reise und Chaim weint und sagt, dass er nach Hause kommen möchte. Der Vater sagt jetzt, dass er warten müsste, bis er zurückkommt. Für Chaim scheint das auch in Ordnung zu sein. Der Vater beendet dann seine Reise und kommt dann eben in dieses Sommercamp. Aber Chaim möchte das Camp jetzt doch nicht mehr verlassen. Bei ihm scheint jetzt wieder alles in Ordnung zu sein. Und der Vater sagt jetzt, dass Chaim auch in den Jahren zuvor nie Probleme im Sommercamp gehabt habe. Also das scheint eine einmalige Angelegenheit gewesen zu sein. Trotzdem weiß man bis heute nicht, was in diesem Sommercamp vorgefallen ist, warum Chaim geweint hat und warum er so dringend nach Hause wollte. Das hat er auch seinen Eltern niemals erzählt. Hängt das möglicherweise mit einem Streit mit einem der Schüler zusammen? Oder ist er vielleicht mit einer der Aufsichtspersonen aneinander geraten? Als Motiv für einen möglichen Mord von einem der Schüler an Chaim wird übrigens oft Neid genannt, weil Chaim eben klug, beliebt und erfolgreich war.
Theorie 2.
Der Verdacht gegen den Rabbi. Als nächstes rücken natürlich die Aufsichtspersonen in den Fokus. Und auch hier müssen wir euch jetzt noch eine Sache schildern, die sich kurz vor Chaims Tod ereignet hat.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, es ist endlich Weihnachtszeit.
Ja, und ich weiß, die liebst du genauso sehr wie ich.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar mit allem drum und dran. Die ganzen Adventskalender öffnen, Tannenbaum schmücken, Geschenke verpacken, Punsch trinken, Spekulatius essen.
Spekulatius gehören einfach dazu. Und das dachten sich wohl auch die Leute von Holy. Die haben nämlich einfach mal einen neuen Milchshake herausgebracht.
Aha.
Und zwar extra zu Weihnachten in der Sorte Spekulatius. Wir durften schon probieren und können euch verraten, dieser Milchshake ist so lecker.
Ich bin absolutes Milchshake-Opfer.
Milchshake-Opfer ist gut. Ja, der schmeckt einfach wie so ein Weihnachtsdessert und der ist wirklich, wirklich gut.
Ja, der schmeckt süß und dabei irgendwie zimtig, aber alles nicht so extrem irgendwie, nicht so übertrieben. Der ist trotzdem irgendwie so ein bisschen leicht und so. Und das Beste an den Holy Milchshakes finde ich ja persönlich, dass man sie mit laktosefreier Milch oder eben auch mit Pflanzenmilch anmischen kann. Außerdem enthalten sie keinen Zucker, wenig Kalorien und, welcher Milchshake hat das schon, Vitamine.
Bei Holy wird ja immer darauf geachtet, dass die Drinks Vorteile für euren Körper und Geist enthalten. Denn das Motto von Holy lautet
No Bullshit.
Die Macher dahinter haben sich gedacht, durch Softdrinks und Energydrinks aus dem Supermarkt schüttet man so viel ungesundes Zeug in sich hinein, da muss es doch eine Alternative geben. Und diese Alternative haben sie dann kreiert. Von Holy gibt es neben Milchshakes, Achtung, Spekulatius ist limitiert, auch Energydrinks, Hydrationdrinks, die perfekt nach dem Sport sind und euch wichtige Elektrolyte zurückgeben, sowie Eistees. Und wenn ihr Holy mal probieren möchtet, dann gibt es jetzt exklusiv zu Weihnachten was Tolles. Die Holy Giftbox in schickem Design mit 4 Probierpaketen, also Milchshakes, Hydration, Energy und Eistee, sowie einem stylischen Thermoshaker in einer richtig coolen Box.
Ja, und für alle, die bereits holifiziert sind, hat Holy speziell zur Weihnachtszeit noch 2 weitere beliebte Sorten zurückgebracht, nämlich Eistee Winterpunsch Hibiskus und, Achtung, jetzt wird's richtig cool,
oh ja,
Bratapfel Energy. Beide Sorten schmecken einfach total fruchtig, haben aber auch so einen gewissen weihnachtlichen Hauch und sind einfach wieder super, muss ich sagen. Die Sorten sind limitiert, also am besten schnell zuschlagen. Und denkt dran, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Und wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann unterstützt ihr zusätzlich auch noch unseren Podcast.
Wir wissen, dass das immer ganz viele von euch tun und wir euch mit unserer Holy-Sucht angesteckt haben.
Sorry!
Und können nur noch mal sagen, danke für euren Support.
Ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt gleich nach der Aufnahme noch einen leckeren Spekulatius-Milchshake und wollen wir dann vielleicht 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gucken?
Wir können uns aber auch einen Bratapfel-Energy-Drink gönnen und uns dann mit voller Energie ins Weihnachtsshopping stürzen.
Wir können aber auch den Punsch-Eis trinken.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir haben jetzt August 86, also immer noch im selben Jahr, ganz kurz vor Chaims Tod. Also nur wenige Monate davor. Chaim besucht jetzt seine Großeltern und in dieser Zeit bekommen die Eltern von Chaim mehrfach Anrufe. Und zwar vom Rektor der Highschool, von Rabbi Cooper. Und dieser fragt, wann Chaim wieder zu Hause sein würde, weil er sagt, dass er ihn dann dringend treffen will. Die Eltern finden das seltsam und erzählen dann ihrem Sohn sofort davon, als er wieder zurückkehrt. Sie willigen dann aber ein, ihn zum Haus des Rabbis zu fahren. Allerdings ist es jetzt so, dass der Rabbi darauf besteht, dass die Eltern im Auto warten. Er möchte also mit Chaim alleine sprechen. Das Gespräch scheint nicht besonders lange zu dauern. Nach ungefähr 10 Minuten ist Chaim wieder bei seinen Eltern bzw. bei seinem Vater Anton, der ihn gefahren hat. Er wirkt jetzt wohl ein bisschen bedrückt und in sich gekehrt. Er möchte aber nicht darüber sprechen, was der Rabbi ihm zu sagen hatte. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall liest man in ganz vielen Internetforen und man hört es auch in Podcasts und es wird auch in Dokumentationen angedeutet von Kindesmissbrauch oder auch von Misshandlungen. Und ich will das jetzt gar nicht grundsätzlich verneinen, da kommen wir auch später noch zu. Allerdings muss ich an dieser Stelle sagen, also wirklich nur an dieser Stelle, dass ich hier gerade in dieser Situation nicht davon ausgehe, dass der Rabbi irgendwie missbräuchlich gegenüber Chaim war. Ich reime mir diese Begegnung eher so zusammen, dass es da vielleicht ein paar Streitigkeiten zwischen Chaim und vielleicht einem oder mehreren Mitschülern gab. Das Ganze ist vielleicht bei diesem Sommercamp gestartet, das ist jetzt noch gar nicht lange her. Ihr wisst ja, dass Chaim da gerne nach Hause wollte. Möglicherweise gab es da irgendeinen Vorfall. Das Gespräch mit dem Rabbi, das findet ja jetzt ganz kurz danach statt.
Chaim war ja praktisch erstmal mehrere Wochen im Urlaub und der Rabbi schien es ja sehr, sehr eilig zu haben, in dieser Zeit mit ihm zu sprechen. Und ich denke jetzt, dass sich das eher eben auf irgendeinen Vorfall bei dem Sommercamp bezogen hat, weil ich glaube jetzt nicht, dass wenn der Rabbi irgendetwas Missbräuchliches vorgehabt hätte, dass er dann mehrfach bei den Eltern angerufen hätte, die darum gebeten hätte, den Jungen zu ihm zu fahren, dass er die dann auch noch im Auto hätte sitzen lassen. Ja, und dann müsste er den Jungen da in 10 Minuten in dem Haus belästigt haben. Auch alles auf die Gefahr hin, dass er es direkt danach erzählt. Ich weiß nicht, also jetzt nur speziell in diesem Zusammenhang, in dieser Situation, da glaube ich wirklich eher an einen Streit zwischen Schülern oder vielleicht auch zwischen Chaim und irgendwelchen Aufsichtspersonen oder sowas und dass er vielleicht sogar ein bisschen Mist gebaut hat und deswegen nicht mit seinen Eltern darüber reden wollte. Das ist aber auch nur meine Meinung. So, es geht jetzt aber auch noch weiter und hier muss ich sagen, dass ich das Verhalten des Rabbis dann tatsächlich seltsam finde. Chaims Vater, der trifft nämlich noch mehrfach auf Rabbi Cooper. Und einmal macht der Rabbi ihm gegenüber eine kryptische Andeutung. Er sagt, Anton solle darüber nachdenken, ob die Familie irgendwelche schlechten Taten begangen hat und ob deswegen Unglück über sie gekommen ist. Anton fragt ihn, was er damit meint, aber er gibt ihm nicht wirklich eine Antwort darauf. Und Anton fragt ihn auch nach dem Feriencamp und ob er etwas von Chaims Anruf wisse, als dieser nach Hause kommen wollte. Aber auch darauf verweigert Cooper ihm die Antwort, genauso wie auf die Frage, was er von Chaim bei dem Treffen bei ihm zu Hause wollte. Anton, der vermutet jetzt, dass der Rabbi Informationen über den Tod seines Sohnes haben könnte, die er aber nicht bekannt gibt. Und andere spekulieren jetzt natürlich, dass er auch möglicherweise was mit dem Mord zu tun haben könnte, dass er vielleicht der Täter ist. Wieder andere weisen darauf hin, was wir vorhin schon gehört haben, dass orthodoxe Juden nicht schlecht über andere sprechen möchten und dass er deswegen vielleicht auch einfach die Antwort verweigert hat. Und in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt auch noch zu den Misshandlungsvorwürfen. Eine Zeitung berichtet davon, dass sich ein ehemaliger Schüler der Torah High School bei ihnen gemeldet hätte. Dieser Schüler sagt, dass er von 1976 bis 1977 die Schule besucht hat. Und dass er zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt war. Er erzählt jetzt weiter, dass einer der Rabbis ihn regelmäßig körperlich misshandelt hätte. Dass er ihn geschlagen und getreten hat. Und er macht jetzt Rabbi Cooper dafür verantwortlich? Allerdings sagt er nicht, dass dieser die Taten begangen habe, sondern dass er die Misshandlungen zugelassen hat. Ein weiterer Punkt, der jetzt über die Schule ans Licht kommt, ist, dass sich einer der Schüler bereits einige Jahre vor dem Mord an Chaim in der Dusche des Wohnheims erhängt hat. Warum, das ist bis heute nicht klar. Es heißt allerdings, der Schüler habe Probleme gehabt und er sei depressiv gewesen. In den kommenden Jahren werden jetzt immer wieder Stimmen in Internetforen laut, die Missbrauch und Misshandlungen vermuten, auch von Pädophilie ist die Rede, aber Beweise dafür, dass Chaim bereits vor seinem Tod Gewalt erfahren hat, die gibt es nicht. In diesem Zusammenhang liest man allerdings oft über die Vermutung, dass Chaim nicht etwa als Belohnung ein Einzelzimmer bekommen hat, sondern dass man ihm ein Einzelzimmer gegeben haben könnte, damit man immer, ja, Zugriff auf ihn hat. Aber das ist wie gesagt auch nur eine Vermutung und ihr seht jetzt also, dass sich bisher alles nur auf Spekulationen und Vermutungen im Zusammenhang mit Chaims Tod bezieht. Neben den Schülern und dem Rabbi treten jetzt aber noch weitere Verdächtige auf den Plan und die wollen wir euch jetzt auch noch nennen.
Theorie 3. Der Hausmeister. Als drittes wird als Tatverdächtiger der Hausmeister der Torah High School genannt. Dieser soll wohl nicht jüdisch gewesen sein und öfter mit den Schülern, unter anderem auch mit Chaim, aneinander geraten sein. Mit Chaim ist sogar von einem Streit kurz vor seinem Tod die Rede. Genau wie für die anderen Tatverdächtigen gibt es aber auch für ihn als Täter keinerlei Beweise. Allerdings macht einen eine Sache stutzig, denn der Hausmeister soll nur wenige Tage nach Chaims Tod das Land verlassen haben und nach Polen gegangen sein. Als zweiter Punkt, der für ihn als Täter sprechen könnte, wird auf die Tatwaffe genannt. Wenn es wirklich eine Feueraxt war, dann hatte der Hausmeister des Gebäudes den Vermutungen nach Zugriff darauf. Andererseits hat er wohl ein wasserfestes Alibi, welches wird nicht öffentlich genannt. Wir haben allerdings trotzdem mal recherchiert, was in Polen so üblich ist, wenn jemand stirbt. Und ja, auch hier ist es oftmals üblich, ein Fenster oder eine Tür nach dem Tod zu öffnen. Aber das wissen wir ja im Grunde bereits. Doch wie sieht es mit dem Umbetten des Körpers aus? Ich muss sagen, dass ich hier in einem ziemlichen Rabbit Hole gelandet bin. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann herausgefunden, dass es wohl in der westlichen Welt, vor allen Dingen im Christentum und dabei vor allen Dingen bei Katholiken wohl üblich ist, den Verstorbenen nach dem Tod so zu betten, dass die Füße nach Osten zeigen und der Kopf dann eben nach Westen. Das hat mit der Überzeugung zu tun, dass bei der Wiederkunft von Jesus Christus die Toten auferstehen und dass sie dann eben dem Osten zugewandt sind. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant und das hat mich voll geärgert, dass ich nicht mehr herausfinden konnte, also dass ich zum Beispiel nicht rauskriegen konnte, in welche Richtung sich Rahims Zimmer befunden hat, in welche Richtung er genau gelegen hat und ob seine Füße nach Westen, nach Osten oder vielleicht nach Norden oder Süden ausgerichtet waren. Weil ich finde, das hätte schon echt super viel Aufschluss gegeben. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch wieder etwas über jüdische Traditionen gefunden, beziehungsweise über eine Tradition und diese soll sich allerdings insbesondere auf Europa beziehen. Und hier heißt es, dass bei der Beisetzung, also ich weiß, das ist jetzt was anderes, aber bei der Beisetzung soll es eben am besten so sein, dass die Füße der Toten ebenfalls nach Osten ausgerichtet sind. Man glaubt nämlich, dass bei der Auferstehung alle Toten in Richtung Israel auferstehen würden. Und für Long Beach, das ja nicht Europa ist, müsste die Ausrichtung nach Israel dann leicht südöstlich sein. Also man sieht, dass die genaue Lagerung sehr aufschlussreich sein könnte und es wäre einfach umso spannender zu erfahren, wie genau Rahim da gelegen hat, also in welcher Himmelsrichtung. Aber entfernen wir uns jetzt noch ein Stückchen weiter aus dem engen Kreis der Verdächtigen und sehen uns jetzt an, welche Art von Vorfällen es rund um die Schule gegeben hat.
Theorie 4: Ein antisemitischer Angriff. Eine weitere Theorie ist, dass der Mord an Chaim antisemitisch war. Es heißt, dass es immer wieder Vorfälle am Schülerwohnheim gegeben hat. Oft ist es zu Beleidigungen, manchmal zu Belästigungen gegenüber den Schülern gekommen. Einmal ist das Wohnheim ausgeraubt worden. In der Nacht von Chaims Tod geben mehrere Studenten an, dass sie von Menschen aus der Nachbarschaft verfolgt worden sind, dass sie beschimpft und mit Eiern beworfen worden sind. Es ist allerdings nicht klar, ob die Übergriffe etwas mit dem Mord zu tun haben. Die Rabbis der Schule selber ziehen in Betracht, dass es sich bei den Belästigungen an Halloween einfach nur um Halloween-Streiche gehandelt haben könnte, ohne antisemitischen Hintergrund. Sie sagen, dass sie bis dato keine nennenswerten Probleme mit Antisemitismus hatten. Die Vorfälle werden eher von Außenstehenden als antisemitisch gewertet.
Hier kommen wir dann noch gleich zur Theorie 5. Ich möchte aber gleich nochmal zur Theorie 4 zurückkommen. Theorie 5: Der Halloween-Killer. Gerade im Internet wird, obwohl die Polizei so etwas ebenfalls bereits ausgeschlossen hat, viel darüber diskutiert, ob es sich bei dem Killer einfach um jemanden handeln könnte, der Halloween benutzt hat, um einen grausamen Mord zu begehen. In diesem Zusammenhang wird vor allen Dingen das Tatwerkzeug, also die Axt, hervorgehoben. Die Menschen, die diese Theorie vertreten, können sich gut vorstellen, dass der Killer zusammen mit den anderen Halloween-feiernden Menschen auf der Straße unterwegs gewesen ist und dass er die Axt quasi als Teil seines Kostüms dabei hatte. Möglicherweise ist er ziellos durch die Gegend gestreift, auf der Suche nach einem passenden Opfer. Und möglicherweise ist er dabei auf eine offene Tür des Wohnheims gestoßen. Befürworter dieser Theorie sagen, dass er auch nach der Tat nicht weiter negativ aufgefallen wäre. Wenn sein Kostüm blutbeschmiert wäre und auch von seiner Axt Blut tropfen würde, würde es jeder, der ihm begegnet, für einen Teil seines Kostüms halten. Außerdem könnte der Täter eine Maske getragen haben und deshalb bis heute nicht identifiziert worden sein. Und hier einmal kurz zurück zu Theorie 4. Also in Theorie 4 und in Theorie 5 geht es ja darum, dass der Täter jemand von außerhalb gewesen sein könnte. Dafür spricht in den Augen vieler die Tatsache, dass zuerst eine andere Tür geöffnet worden ist, nämlich die Tür zu einem Mehrbettzimmer. Man geht jetzt davon aus, dass ein fremder Killer durch die Flure gestrichen ist und eine Tür nach der anderen geöffnet hat, auf der Suche nach einem potenziellen Opfer. Und dass es eben nur dieser Schüler vom besagten Mehrbettzimmer war, der dabei wach geworden ist. Und man geht jetzt weiter davon aus, dass Chaim ein Zufallsopfer war, weil er eben alleine in einem Zimmer geschlafen hat. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch daran, was wir am Anfang gesagt haben, also dass Chaim und noch ein weiterer Schüler Einzelzimmer hatten, quasi als Belohnung für ihre guten Leistungen. Alle anderen Schüler haben sich in Mehrbettzimmern befunden und waren deshalb keine so leichten Opfer. Ein weiterer Punkt ist im Zusammenhang mit einem Täter von außerhalb interessant. Und zwar der, dass es in manchen Quellen heißt, die Tür zum Gebäude, in dem Chaim geschlafen hat, wäre mit einem Passwort oder einem Zahlencode gesichert gewesen. Man habe aber über eine unverschlossene Feuertür eventuell dennoch ins Innere gelangen können. Hier widersprechen sich die Quellen allerdings. Manche sprechen auch von gar keinem Passwortschutz an der Tür.
Wirklich seriöse Quellen dazu konnten wir auch leider nicht finden. Diese Info ist also mit Vorsicht zu genießen. Sollte es allerdings eine verschlossene Feuertür und eine geschützte Eingangstür gegeben haben, müsste der Täter ein Mitglied der Schule sein, also jemand, der das Passwort kannte. Oder jemand, der sich bei einer guten Gelegenheit im Gebäude versteckt und auf den passenden Moment zum Morden gewartet hat. Ihr seht erstmal, dass die Indizien gegen all diese potenziellen Verdächtigen sehr, sehr dünn sind. Der Hausmeister hat ein wasserfestes Alibi. Die Schüler und der Rabbi sind Lügendetektortests unterzogen worden und wurden als unverdächtig eingestuft. Ein Täter von außerhalb ist natürlich möglich, doch auch für ihn gibt es keinerlei Beweise. Im Zusammenhang mit dem Mord an Chaim Weiss werden auch noch weitere Täter genannt, beziehungsweise im Prinzip sofort ausgeschlossen. Zum einen soll es zu dem Zeitpunkt in der Gegend einen Serienbrandstifter gegeben haben. Dann ist von einem psychisch kranken Mann die Rede. Und letztendlich haben Zeugen am Morgen nach der Tat an Chaim einen Mann auf einer Bank sitzen sehen. Also ihr seht schon, ich meine, ein Mann auf einer Bank ist jetzt nicht sonderlich verdächtig, aber wenn selbst der in diesem Zusammenhang genannt wird, scheint die Polizei echt absolut ratlos zu sein, was den Täter angeht. Doch bevor wir jetzt über die Theorien sprechen und darüber reden, was wir für wahrscheinlich und was wir für unwahrscheinlich halten, gibt es noch zwei weitere Vorfälle im Zusammenhang mit Chaims Tod, die wir euch nicht unterschlagen können.
Im Jahr 1994 bekommen die Eltern von Chaim einen geschmacklosen Brief. Es ist Osterzeit und man schickt ihnen eine Osterkarte. Das Motiv darauf ist fröhlich, wie man es von Osterkarten eben kennt. Doch der Text darauf, der ist genauso mysteriös wie geschmacklos. Know what happens to chickens when they are too old to lay eggs? They die. Also, was passiert mit Hühnern, wenn sie zu alt zum Eierlegen sind? Sie sterben. Und zur selben Zeit kommt es dann auch noch zu Vandalismus an Chaims Grab. Der Grabstein wird beschmiert, und zwar mit drei hebräischen Buchstaben, die wohl das Wort Mord ergeben sollen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass dieses Wort von jemandem geschrieben worden ist, der kein Hebräisch kann. Denn das Wort ist falsch geschrieben. Also Mord im Hebräischen besteht wohl aus drei Buchstaben, und einer dieser Buchstaben, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, ist wohl der Buchstabe Chet, und statt dem wurde wohl der Buchstabe Tet verwendet. Also man kann irgendwie davon ausgehen, dass dieses Wort von jemandem geschrieben worden ist, der entweder der hebräischen Sprache nicht mächtig ist oder jemand, der zumindest so wirken möchte, als wäre er dieser Sprache nicht mächtig. Und zu der Karte, da muss ich jetzt auch noch was sagen. Also zu der Karte, was passiert mit Hühnern, wenn sie zu alt zum Eierlegen sind, sie sterben. Das hat ja an sich schon was sehr Bedrohliches, würde ich sagen. Allerdings gibt es auch hier einen Schreibfehler, oder? Vielleicht ist das auch extra so. Denn das Die, so wie wir das auf der Karte finden konnten, ist nicht so geschrieben, wie man es kennt, also nicht D-I-E, wie sterben, sondern D-Y-E. Und dieses Wort bedeutet etwas ganz anderes, nämlich einfärben. Ja, und wir haben jetzt also eine Osterkarte im Zusammenhang mit Eiern, mit Hühnern. Und dann steht da ja jetzt eigentlich, was passiert mit Hühnern, wenn sie zu alt zum Eierlegen sind? Sie färben sich selber ein. Und ja, ich frage mich jetzt, was das in diesem Zusammenhang zu bedeuten hat. Ist es wirklich ein Schreibfehler? Könnte da jemand sterben nicht schreiben? Sollte das vielleicht einfach irgendwie eine lustige Karte sein? Also Hühner, die keine Eier mehr legen können, die färben sich dann ein wie Ostereier, um noch irgendeinen Nutzen zu haben oder so, keine Ahnung. Hat das Ganze überhaupt irgendwie mit Chaims Tod zu tun? Ja, also ich muss sagen, dass ich dazu nichts weiter finden konnte. Auch in englischsprachigen Foren hat sich da irgendwie niemand drüber gewundert, was mich dann wiederum gewundert hat. Vielleicht habe ich da jetzt aber auch einfach irgendwie nur ein Brett vorm Kopf oder so. Ja, ihr könnt uns ja mal wissen lassen, was ihr über die Sache denkt. Eine weitere Sache, die im Zusammenhang mit dieser Karte oftmals genannt wird, ist eben das Thema Ostern, dass sie zu Ostern verschickt worden ist. Manche Leute setzen hier einen Zusammenhang mit Wiedergeburt. Ja, und hier geht es dann wieder um das Thema, wie der Leichnam platziert worden ist. Geht es hier um die Wiederauferstehung von Chaim? Also man sieht, dass dieser Fall irgendwie unglaublich komplex ist, dass man da sehr viel drüber diskutieren kann, dass man auch sehr viel reininterpretieren kann, auch spirituell, religiös. Ja, und uns fehlen da einfach einige Informationen, nämlich, wie schon gesagt, beispielsweise die genaue Lage von Chaim.
Ja, Sarah, aber ich will jetzt erstmal ganz kurz von dir wissen, was denkst du über diese Karte?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich, hat diese Karte mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, da hat sich einfach irgendjemand so einen dämlichen Streich erlaubt. Also das ist ja nur ein blöder Spruch eigentlich.
Ja, aber glaubst du, dass das jetzt jemand irgendwie von deren Bekannten oder Verwandten war, dass sie denen eine Osterkarte schicken wollten? Die hätten ja wahrscheinlich einen Absender drauf geschrieben oder irgendwie unterschrieben. Oder glaubst du, irgendjemand ist durch den Mord auf die aufmerksam geworden? Aber warum dann so viele Jahre später?
Ich glaube, das war einfach irgendjemand. Also weiß man denn, ob denen das geschickt worden ist oder ob es einfach in den Briefkasten geworfen worden ist?
Ich glaube, ihnen ist das geschickt worden. Ich habe den Brief irgendwie gesehen und ich meine, dass da ein Poststempel drauf war.
Dann denke ich, das war entweder einer von deren Freunden, Verwandten und Bekannten, der das wirklich einfach nur so als lustigen Scherz gedacht hat. Und als er dann aber gemerkt hat, dass sie das irgendwie mit dem Mord in Verbindung bringen an ihrem Sohn, der dann sich nicht getraut hat zu sagen, was es von ihm kam. Weil ihm dann vielleicht selber aufgefallen ist, dass das vielleicht so ein bisschen pietätlos war. Oder wirklich einfach irgendein Fremder, der sich aus irgendwelchen Gründen irgendwen rausgesucht hat, dem er dann diese Karte geschickt hat.
Okay, und wie erklärst du dir dann diese andere Art von Vandalismus, also an dem Grab, die ja in demselben Jahr stattgefunden hat? Also die ganzen Jahre über vorher gab es sowas nicht und dann zwei Dinge, 94?
Ja, das ist natürlich schon seltsam. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es sich um einen Zufall handelt, weil klar, die Grabschändung hat natürlich mit seiner Ermordung irgendwie zu tun. Aber diese Sache mit der Osterkarte, für mich immer noch nicht zwingend, weil ich finde auch diese Begründung, dass es da einen Zusammenhang zwischen der Wiederauferstehungsgeschichte und der Osterkarte geben könnte, auch ein bisschen weit hergeholt.
Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal in diesem Zusammenhang über die verschiedenen Theorien. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach oben an mit Theorie 1. Also, dass der Mörder von Chaim möglicherweise einer seiner Mitschüler war. Was sagst du zu dieser Theorie?
Ich halte das ehrlich gesagt nicht für ausgeschlossen. Und zwar vor allen Dingen wegen diesem seltsamen Verhalten von wem auch immer nach Raims Tod im Zusammenhang mit seiner Leiche und auch mit dieser Kerze, die da noch angezündet worden ist. Also ich könnte mir deswegen schon vorstellen, dass das jemand aus seinem nahen Umfeld war.
Also du glaubst auf jeden Fall, dass der Täter und derjenige, der die Kerze angezündet hat und der ihn so positioniert hat, eine und dieselbe Person waren?
Ist für mich wahrscheinlicher, ja. Und für dich?
Für mich ist es ziemlich unwahrscheinlich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Täter sich so lange in dem Zimmer aufgehalten hat, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass, wenn es jetzt einer von den Schülern war, die auch in einem Mehrbettzimmer schlafen, okay, es könnte natürlich auch der eine Schüler sein, der das Einzelzimmer hat, aber generell, wenn es einer von den Schülern war, der das Mehrbettzimmer hat, dass er sich dann da in der Schule so bewegen kann, dass er die Tatwaffe noch los wird. Ich sag jetzt mal, die müsste ja auch eigentlich tropfen, da müsste es ja auch eigentlich Blutspuren geben. Also ich finde, wir wissen auch einfach viel zu wenig. Der müsste sich dieser Tatwaffe irgendwie entledigt haben. Der hat ja wahrscheinlich dann blutige Klamotten. Die muss er losgeworden sein. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da jeder irgendwie Zugriff auf eine Waschmaschine hatte. Und dann müsste er sich ja komplett wahrscheinlich umgezogen haben oder so, wenn er dann da so weit herumläuft und den dann anders positioniert haben. Da kommt er ja dann wieder mit Blut in Berührung. Spätestens dann hätte er ja Klamotten, die er irgendwie loswerden muss. Es wirkt für mich alles sehr abgebrüht für so einen 15- oder 16- oder von mir aus auch 18-Jährigen. Ich weiß nicht, bis zur Highschool sind die, glaube ich, 18, ne? Weiß ich nicht.
Ja, da gebe ich dir schon recht bei diesen Gesichtspunkten. Trotzdem schreit für mich irgendwie alles an diesem Nachtatverhalten, was ich jetzt einfach mal dem Täter unterstelle, nach Undoing. Und deswegen bin ich halt bei jemandem, der ihm nahe stand. Und ich denke, auch so im Internat, die Schüler untereinander werden schon zum Teil ein recht enges Verhältnis haben.
Was ich auch gerne wüsste oder wo ich gerne mehr drüber wüsste, ist diese geöffnete Tür. Das könnte ja jetzt zum einen Täter von innerhalb irgendwie entlasten. Also man könnte natürlich jetzt einerseits sagen, da wusste jemand nicht, wo der Chaim schläft, hat eine Tür geöffnet, gesehen, ach, da schlafen mehrere und die Tür daraufhin wieder geschlossen. Das würde ja wirklich auf jemanden von außerhalb hindeuten, weil wie du schon sagst, jemand, der ein enges Verhältnis zu ihm hat, weiß ja wahrscheinlich, wo er schläft, ne?
Ja.
Andererseits habe ich auch schon so gedacht, diese Tür, die sich da geöffnet hat in diesem Mehrbettzimmer, es könnte ja auch der Täter gewesen sein, der also einer von den Schülern ist und in dem Moment das Zimmer verlassen hat, um Chaim eben zu töten. Oder dass er möglicherweise, als dieser andere Schüler wach geworden ist, das Zimmer gerade wieder betreten hat nach dem Mord. Das könnte natürlich auch sein.
Könnte sein. Oder der Junge, der das gesagt hat, war es selbst, weil er vielleicht Angst hatte, dass seine anderen Mitbewohner in dem Zimmer das Türgeräusch auch gehört haben und wollte sich damit dann quasi aus der Affäre ziehen, dass er derjenige ist, der das bezeugt.
Und diesen Lügendetektor-Tests, den misst du dann gar keine Bedeutung bei. Also du sagst jetzt wirklich, da war jemand, ich sag jetzt mal so abgebrüht, dass er seinen Mitschüler auf so eine brutale Art mit einer Axt erschlägt, entweder mehrere Stunden bei ihm bleibt ihn umbettet oder erst kurz rausgeht und dann wiederkommt. Ja, und dass der Schüler dann auch noch so cool geblieben ist beim Lügendetektortest, dass das da nicht rausgekommen ist?
Ich halte das zumindest nicht für ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Also der Fall ist ja nicht grundlos bis heute unaufgeklärt. Das passt natürlich alles nicht so richtig.
Ja.
Und ja, es ist schon irgendwie eine schwierige Vorstellung, dass ein 15-, 16-Jähriger da so abgebrüht ist beim Lügendetektortest. Aber dieses Umbetten, nochmal umbetten, sich da quasi reinschleichen, um eine Kerze anzuzünden. Ich musste da irgendwie so ein bisschen an Tristan Rübach denken, völlig anderer Fall, ich weiß. Aber auch da war es ja so, dass der Täter, um nach der Tat Undoing zu begehen, ein relativ großes Risiko eingegangen ist. Also er ist ja länger am Tatort geblieben als nötig, um dann noch die Leiche und die Gegenstände so auf eine gewisse Weise zu arrangieren. Und den Eindruck habe ich auch hier, dass einfach ein Risiko eingegangen wird, entdeckt zu werden, weil eben der Täter mit der Tat nicht klarkam und irgendwie versucht hat, da irgendwas wieder gut zu machen, den Riemen aus seinem Blut rauszuholen, den so hinzulegen, dann vielleicht doch so hinzubetten, wie es anständig wäre, das Fenster zu öffnen, am Ende da quasi noch an den Tatort einzubrechen, um eine Kerze anzuzünden. Das wirkt für mich überhaupt nicht abgebrüht. Und vielleicht war es ja auch jemand, der gar nicht abgebrüht war, sondern der auch einfach nur Glück hatte und ja, beim Lügendetektor es vielleicht irgendwie hinbekommen hat, eben nicht nervös zu wirken.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind das eher zwei verschiedene Personen. Ich glaube, dass es einen Täter gibt, der den Chaim umgebracht hat und dass es einen Schüler gibt, der da vielleicht entweder von wusste oder der das irgendwie einfach mitbekommen hat und der dann, als der Täter verschwunden ist, eben dem Chaim ja so eine Art letzte Ehre erweisen wollte, indem er ihn da bestimmt wie hingelegt hat. Die Frage ist natürlich, warum hat er das niemandem erzählt? Vielleicht einfach dann auch aus der Angst heraus, für den Täter gehalten zu werden oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Das könnte sein, ja.
Ja, gut, aber gucken wir mal weiter. Was sagst du zu dem Rabbi oder vielleicht auch zu einer anderen Aufsichtsperson?
Das finde ich ganz schwierig zu beurteilen, weil klar, Internate und Missbrauch beziehungsweise religiöse Zusammenhänge und Missbrauch
kennt man.
Kennt man und ist natürlich deswegen auch möglich.
Es ist doch eigentlich im Grunde überall Missbrauch möglich oder ist es, man kennt ganz, ganz viele Missbrauchsfälle, eigentlich immer da, wo Erwachsene irgendwie Zugriff auf Kinder haben, kann sowas halt einfach vorkommen. So kennt man das.
Ganz genau. Und ich finde jetzt die Hinweise in diesem Fall aber nicht so besonders überzeugend. Also dieses Gespräch zum Beispiel mit dem Rabbi, was dann 10 Minuten gedauert hat, da denke ich eben auch nicht, dass da ein Missbrauch in der Zeit stattgefunden hat. Aber wie gesagt, man kann sowas nie ausschließen. Ist also natürlich möglich, dass es vielleicht Missbrauch gab, dass der Chaim vielleicht angekündigt hat, darüber zu reden oder irgendwie sowas in der Art und dass er deswegen aus dem Weg geräumt worden ist.
Da stelle ich mir halt aber auch die Frage, warum man dann so lange gewartet hat. Weil irgendwas muss ja bei diesem Sommercamp vorgefallen sein. Und ich sehe da schon irgendwie einen Zusammenhang zu seinem Tod. Also ich kann mir schon vorstellen, dass was auch immer in diesem Sommercamp vorgefallen ist, irgendwie so der Anstoß war, der Auslöser war. Ich denke dann aber, wenn das jetzt einer vom Lehrpersonal gewesen wäre, hätte derjenige dann nicht die Chance schon genutzt bei diesem Sommercamp und ihn ermordet? Weil, naja, der Täter, mögliche Täter, hatte dann ja eigentlich nur Glück gehabt, dass Anton eben gerade auf Reisen war und seinen Sohn nicht sofort abholen konnte und dass er mit ein bisschen Verspätung in dieses Sommercamp gekommen ist. Und da hätte er ja dann eigentlich schon die Chance gehabt, ihn dann schon zu ermorden und ihn dann schon zum Schweigen zu bringen. Weil der Junge war ja dann noch eine ganze Weile im Urlaub. Der Rabbi hat dann zwar immer wieder versucht, ihn zu erreichen, aber eigentlich müsste er da dann davon ausgehen, dass der vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon geredet hat. Also deswegen finde ich das mit dem zum Schweigen bringen schon ein bisschen schwierig. Und ich finde, generell muss man sich für Theorie 2 auch ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Ja, weil so eine Aufsichtsperson als Täter kommt für mich auch wirklich nur in Frage im Zusammenhang mit Missbrauch. Also wenn dieser verschleiert werden soll. Und dafür gibt es keine Beweise. Rein theoretisch kann ich mir das Ganze aber schon vorstellen. Mir fehlen einfach die Indizien. Mir reichen da so ein paar Leute nicht aus, die bei Reddit quasi sagen, ich kenne jemanden oder ich bin so jemand, der da auch geschlagen worden ist. Man kennt die Leute dafür nicht. Also bei Reddit kann man sich halt hinter einem Pseudonym irgendwie verstecken und da behaupten viele Leute viele Dinge. Ich weiß es nicht. Ganz sicher gab es an diesen Schulen auch irgendwie eine Art von Missbrauch, aber ob das auch auf Chaim zutrifft.
Und auf diese Schule?
Und auf diese Schule. Ich glaube, später gab es schon irgendwas über diese Schule, aber ich glaube, da gab es über alle möglichen Schulen was. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder da extrem hart erzogen worden sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch Gewalt im Spiel war in der Schule und so. Das kann ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob er das seinen Eltern erzählt hätte und ob das ein Grund gewesen wäre, ihn umzubringen. Weiß nicht, finde ich ganz, ganz schwierig.
Ja, da kann man wirklich nur spekulieren.
Und was sagst du zum Hausmeister?
Ist für mich auch so, dass ich einfach zu wenig über ihn weiß, um ihn da zu verdächtigen. Natürlich ist es zum Beispiel auch möglich, dass der Hausmeister vielleicht Rahim missbraucht hat und Rahim darüber reden wollte und der Hausmeister ihn deswegen aus dem Weg geräumt hat. Ist aber super spekulativ, da gibt's ja gar keine Beweise und auch gar keine Hinweise. Wobei es natürlich schon sehr auffällig ist, dass er kurz nach dem Mord an Rahim das Land verlassen hat.
Ja, also ich habe mir auch die Frage gestellt erstmal, welche Art von Streit soll das sein, dass man einen 15-Jährigen so brutal im Schlaf erschlägt? Also das fand ich schon irgendwie...
Ja,
macht man das als Hausmeister? Ich meine, nimmt man auch einen Streit mit Schülern da so ernst, dass man das so ausrastet und jemandem da so den Schädel einschlägt?
Das glaube ich nicht. Und ich glaube, gerade als Hausmeister auf einem Internat, wo Jugendliche jung sind, bist du es auch gewöhnt, da vielleicht manchmal so ein bisschen der zu sein, an dem die sich ausprobieren, sag ich mal, den sie ein bisschen reizen, wo sie ein bisschen da den Mann spielen. Ich glaube, das nimmst du gar nicht so ernst.
Und zu der Sache mit dem, dass er das Land verlassen hat, ich könnte mir auch vorstellen, dass er quasi so als einziger Nicht-Jude, also ich weiß nicht, da gab es wahrscheinlich auch noch ein paar andere Nicht-Juden, die da gearbeitet haben, aber als einer der wenigen Nicht-Juden vielleicht gedacht hat, dass er da ganz schnell irgendwie in den Fokus der Ermittlungen geraten könnte und dass er deswegen auch einfach das Land verlassen hat.
Kann gut sein. Wir wissen ja auch einfach gar nichts über ihn. Vielleicht hatte er auch Vorstrafen. Vielleicht hatte er sogar Vorstrafen wegen irgendwelcher Gewalttaten. Und dann ist es ja erst recht wahrscheinlich, dass er in den Fokus gerät. Also ja. Wir wissen es einfach nicht.
Als Argument wird oftmals diese Feueraxt als mögliches Tatwerkzeug genannt. Und na klar, das finde ich schon irgendwie auffällig. Also ich finde diese ganze Tatwaffe, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, generell sehr, sehr auffällig. Klar kann man sagen, als Hausmeister hat er ganz bestimmt Zugriff auf diese Feueraxt. Aber ich glaube, die Dinger hängen doch auch so in den Gängen rum. Und ja. So gesehen hätte dann ja auch wieder jeder andere Zugriff darauf. Und da frage ich mich dann auch, wenn eine Feueraxt aus dieser Schule benutzt wurde, dann müsste man das doch eigentlich wissen. Dann hätte die Polizei das doch rausgefunden. Dann hätte man doch gesagt, hier wurde eine Scheibe eingeschlagen, eine Feueraxt rausgenommen, was auch immer. Oder ich weiß nicht mal, ob die hinter einer Scheibe hängen, aber man hätte das doch wahrscheinlich irgendwie gesehen. Oder dass, wenn die später wieder an Ort und Stelle gehängt worden wäre, hätte man doch wahrscheinlich noch Blut gefunden oder so. Ich finde einfach, in dem Fall sind so viele Dinge, ja, so viele Dinge bleiben einfach im Dunkeln.
Ich weiß auch gar nicht, ob die Äxte, die da eventuell als Feueräxte hängen, untersucht worden sind.
Ja, eben, das sage ich ja, dass man darüber so gar nichts weiß. Das finde ich komisch.
Finde ich
auch.
Das
müsste man ja eigentlich wissen, wenn von einer möglichen Tatwaffe die Rede ist, von einer Waffe, die eventuell eine Feueraxt gewesen sein könnte, muss man doch rausfinden können, ob es eine von der Schule war. So, dann einmal zu Theorie 4 und 5, also zu einem Täter von außerhalb, zu einem antisemitischen Angriff oder auch zu dem Halloween-Killer. Was denkst du da?
Also, einen antisemitischen Angriff halte ich 1986 in einer eher liberalen Gegend in den USA eigentlich für nicht so wahrscheinlich. Ich denke, da war man noch viel stärker als heute, noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Antisemitismus damals so ein großes Thema war. Ist es ja leider eher jetzt wieder.
Ja, und das ist auch so, muss ich mal sagen, dass es auch eher jetzt die Kommentare sind. Seit einigen Jahren oder so, dass Menschen sagen, ja, vielleicht war das ein antisemitischer Übergriff oder sowas. Die Leute von damals haben aber eigentlich, ja, durchgehend so gesagt, nee, war es nicht. Also wir haben hier nicht mit Antisemitismus zu tun gehabt. Die jüdische Community hat das wohl auch sehr viele von ihnen haben das zumindest gesagt, dass sie das eigentlich nicht glauben.
Ja, okay. Ja, deckt sich auch wirklich mit dem, was ich denke. Also wäre es heute passiert, wäre ich da wahrscheinlich anderer Meinung. Leider. Aber damals glaube ich das nicht. Zum Halloween-Killer könnte sein, muss ich sagen. Also einer, der sich so denkt, okay, da ist ein Internat, die Jungen werden da jetzt gerade nicht alle beaufsichtigt sein, da finde ich vielleicht einen, den ich umbringen kann. Ist vielleicht weniger riskant, als wenn ich jetzt in ein Privathaus einbreche von der Familie oder so, ist vielleicht anonymer, weniger gut gesichert, könnt ihr mir schon vorstellen, dass das aus reiner Mordlust dann quasi passiert ist.
Ja, also ich muss auch sagen, bei beiden Theorien, da fehlen mir halt einfach, wie in dem ganzen Fall, so Beweise und Indizien. Ich muss allerdings sagen, dass ich so einen Halloween-Killer irgendwie am gruseligsten finden würde, weil, ja, in dem Fall fehlt ja dann absolut jeglicher Bezug zum Opfer. Das Opfer hätte dann ja einfach jeder sein können. Ja, die hätten dann nicht in irgendeiner Beziehung zueinander gestanden und ja, ich finde das irgendwie so gruselig, wenn man sich da so vorstellt, da zieht einer vielleicht von Haus zu Haus an Halloween, getarnt durch ein Kostüm und so und bringt dann irgendwelche Leute um. Das macht so einen Menschen ja dann auch total unberechenbar für so Nachfolgetaten. Wenn man jetzt sagt, ja, da gab es jetzt ein persönliches Motiv und Rahim ist aus dem und dem Grund umgebracht worden, dann ist das natürlich alles schrecklich genug, weil ein Mensch gestorben ist. Aber in dem Fall würde ich nicht davon ausgehen, dass es vielleicht noch weitere Opfer dieses Täters geben könnte. aber bei jemandem, der einfach da durch die Gegend zieht an Halloween, ja, wäre das ja schon gut möglich, dass es nicht bei dieser einen Tat geblieben ist.
Das auf jeden Fall, wobei es ja auch dieses Motiv gibt bei verschiedenen Morden, dass Leute tatsächlich einfach sagen, ich wollte mal wissen, wie das ist, einen Menschen umzubringen. Und dann haben sie das in Erfahrung gebracht und dann machen sie es auch nie wieder. Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen.
Ja, kann sein.
Und deswegen vielleicht auch so dieser Mord mit der Axt. Das geht schnell, das ist relativ risikolos, weil du ja jemanden da wirklich mit einem Schlag töten kannst. Dann nochmal zugeschlagen, um das Erlebnis vielleicht irgendwie noch auf eine gewisse Weise auszukosten. Und dann war es das auch. Also wir sprechen dann natürlich von einem extrem gefühlskalten oder einem extrem gestörten Menschen. Das wird jetzt nicht jemand sein wie du und ich, aber könnte ich mir theoretisch schon vorstellen.
Ich finde, gegen den Täter von außerhalb spricht halt wirklich, wenn das Gebäude gesichert war mit einem Zahlencode oder mit einem Passwort oder mit irgendwas, würde es natürlich irgendwie dagegen sprechen, weil dann müsste sich dieser Halloween-Killer ja schon viel, viel früher dazu entschieden haben, sich irgendwie ins Gebäude geschlichen haben, als die Tür mal geöffnet worden ist, sich da versteckt haben und so. Weiß ich nicht, aber auch dazu hätte ich halt gerne mehr gewusst, weil so in offiziellen Quellen, in Zeitungsberichten und so, habe ich da eigentlich nichts zugefunden. Ja, und ich glaube über die anderen Theorien jetzt, den Mann auf der Parkbank.
Der war's.
Den psychisch Erkrankten und auch den Brandstifter, da brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber zu reden. Also ich zumindest halte davon niemanden für verdächtig.
Nee, ich auch nicht. Das ist ja völlig weit hergeholt. Kann ja da auch jeder gewesen sein.
Genau, da fanden wir einfach auch zu wenige Informationen, warum die eventuell vielleicht in Frage kämen.
Ja, genau.
Ja, jetzt bevor wir aber komplett zum Ende kommen, habe ich noch ein paar weitere Kleinigkeiten, über die ich gerne mit dir reden möchte. Ich würde gerne wissen, was du davon hältst, dass sich die Tat an Halloween ereignet hat. Glaubst du halt, dass das irgendwas mit Halloween zu tun hat? Haben wir ja gerade schon geredet, ne? Dass das jemand irgendwie ausnutzen möchte. Oder glaubst du, dass das Datum gewählt worden ist, weil da ja der Sabbat war, weil es da dann vielleicht entsprechend dunkel war, der Täter sich irgendwie im Schutz der Dunkelheit sicher gefühlt hat? Oder glaubst du, er hat speziell dieses Datum gewählt, weil eben beides an diesem Tag kombiniert war, eben Halloween generell, gruselige Stimmung, Kostüme, hinter denen man sich verstecken kann und dann auch noch dunkle Gänge, dunkle Räume in dieser Schule?
Ja, also dass es jetzt nur dieser Tag gewählt worden ist, weil es der Sabbat war, kann ich mir nicht vorstellen, denn dann hätte man auch jeden anderen Sabbat nehmen können, wo aber vielleicht nicht so viele Leute unterwegs sind wie an Halloween. Dass beides in Kombination mit Absicht gewählt worden ist, vielleicht schon. Also da wären wir wieder beim Halloween-Killer, der sich vielleicht auch gedacht hat, okay, jüdische Schule, vielleicht kannte er sich aus irgendwelchen Gründen da mit den Bräuchen aus, war ja auch selbst jüdisch, aber einfach nicht von dieser Schule und dachte sich dann eben, super, da ist es jetzt dunkel, da falle ich nicht auf. Ziehe ich durch, könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, oder was ich gerade überlege, ich habe ja gerade selber gesagt, ich finde es komisch, wenn das jetzt einer vom Personal, also von den Lehrern oder sowas gewesen wäre, dass derjenige so viel Zeit verstreichen lassen hat, dass er da nicht direkt am Sommercamp zuschlägt, aber vielleicht war auch das der Grund. Dass der dieses Datum einfach perfekter fand dafür, weil er sich irgendwie gut tarnen kann, weil er weiß, da sind die Lichter aus. Und
was auch noch dazukommen könnte, fällt mir gerade so auf, der hatte ja auch einfach Chaim beim Sommercamp eben kein Einzelzimmer und war deswegen nicht so leicht.
Ja, stimmt, das kann auch gut sein. Dann muss ich noch mal kurz auf die Sache mit dem Antisemitismus zurückkommen. Ich weiß, du hast das jetzt schon größtenteils ausgeschlossen. Ich habe da aber auch noch einige Dinge zu gelesen, warum man das wahrscheinlich auch eher ausschließen kann. Und das möchte ich dir auch einmal nennen, möchte auch einmal wissen, was du davon hältst. Also es wird vermutet, wenn das ein antisemitischer Übergriff gewesen wäre, rein theoretisch, dass diese Sachen wie dieses Umbetten der Leiche, auch die Kerze anzünden natürlich, da gehen wir ja sowieso eher von jemandem aus, der intern damit zu tun hatte, aber auch das Öffnen des Fensters und so, dagegen spricht. Weil wenn wir uns solche Vorfälle und Übergriffe anschauen, also egal ob früher oder heute, dann gehen die ja eher mit Vandalismus einher. Da wäre es ja vermutlich wahrscheinlicher gewesen, das Zimmer zu verwüsten, vielleicht irgendwelche Parolen an die Wände zu schreiben oder so.
Also du meinst, jemand, der ihn aus antisemitischen Motiven ermordet, würde ihm danach nicht die letzte Ehre erweisen?
Genau,
ja.
Weil ich denke einfach, das ist ja dann mit so viel Hass verbunden.
Ja.
Warum sollte der Täter das dann tun? Also das ist jetzt auch nicht wirklich meine Vermutung. Also ich würde das unterschreiben. Die Idee kam aber nicht von mir. Ich habe das im Internet gelesen, dachte dann so, ja, stimmt eigentlich.
Ja, das sehe ich auch ganz genauso.
Ja, abschließend muss ich eigentlich noch sagen, dass ich es einfach nur so ärgerlich finde, dass man über den Fall generell so wenig weiß. Dass man auch nicht weiß, wie die darauf kommen, dass der Mörder das Fenster geöffnet hat. Ich meine, hat man da vielleicht Fingerabdrücke einfach genommen? Kann ja sein, dass man gesehen hat, ach, das sind gar nicht Raims Fingerabdrücke. Aber dann hätte man diese Fingerabdrücke ja mit allen möglichen Leuten von der Schule abgleichen können. Dann wiederum verstehe ich nicht, warum da weiter ein Schüler verdächtigt wird. Verstehe ich dann auch nicht.
Ja.
Glaubt man einfach nur, dass er das Fenster nicht selber geöffnet hat wegen des Wetters, was für mich überhaupt gar kein Argument ist. Also ich meine, jeder schläft anders. Manche schlafen in dicken Klamotten am Heizung an. Ich zum Beispiel habe nicht sonderlich viel an und das Fenster immer auf. Also das ist für mich kein Beweis.
Nee, überhaupt nicht.
Und ich finde auch diese ganze Sache mit der DNA ein bisschen blöd. Also, dass sie das früher nicht getestet haben, verstehe ich noch. Ich meine, 86 war das ja auch alles noch nicht so weit. Das haben wir auch gerade schon erklärt. Aber ich denke, irgendwie mittlerweile müsste man das doch wahrscheinlich irgendwie so gut sichern können, dass man da auch Abgleiche mit mehreren Personen machen könnte. Ich weiß nicht, frustrierend irgendwie.
Total, ja, bin ich auch. Hier wirst du auch wirklich gerne viel, viel mehr Details. Würde gerne mal mit dem Ermittler sprechen, aber ich fürchte, das wird nichts.
Nee, oder mit den Ermittlern. Denn auch fast 30 Jahre später geben die Ermittler nicht auf. 2013 ist der Fall neu aufgerollt worden und 2015 sind noch einmal über 100 Menschen befragt worden. Die Ermittler zeigten sich zuversichtlich, dass jemand, der jetzt etwas mehr Reife entwickelt hat, nach vorne treten und eine Aussage machen würde. Doch nichts dergleichen ist geschehen. Offenbar scheint niemand den Mörder von Chaim Weiss zu kennen oder scheint seinen Namen an die Ermittler weitergeben zu wollen. Auch nicht, als die Belohnung von 5.000 auf 25.000 Dollar angehoben wird. Chaims Familie soll außerdem irgendwann 100.000 Dollar Belohnung ausgesetzt haben. Wann das war und ob diese Belohnung noch so ist, das konnte ich allerdings nicht herausfinden.
Der Mord an Chaim Weiss ist bis heute immer noch ein Rätsel. Welchen Effekt hat hier die Zeit, die unaufhaltsam verstreicht? Macht jedes Jahr, das vergeht, die Aufklärung des Falles unwahrscheinlicher oder wahrscheinlicher, weil die Methoden zur Ermittlung immer besser und ausgereifter werden? Man kann nur Letzteres hoffen, damit zumindest ansatzweise für Gerechtigkeit gesorgt wird. Doch Wiedergutmachung kann es nicht geben, denn Chaim wurde sein Leben mit einem einzigen Schlag genommen. Er durfte nie volljährig werden. Er durfte noch nicht einmal entscheiden, wie er sein Erwachsenenleben verbringen will. Er ist nie in den Betrieb seines Vaters eingestiegen, hat nie die große Liebe gefunden, keine Familie gegründet und hat auf dieser Welt viel zu wenig Spuren hinterlassen. Am eindrücklichsten an Chaims Geschichte ist generell die menschliche Dimension. Nicht nur die Fakten des Falls, sondern das Mitfühlen mit einer Familie, deren Leben unwiederbringlich verändert wurde. Erinnerung, Anteilnahme und das Weitertragen ihrer Geschichte sind ein kleiner Trost inmitten der Tragödie.
Ja, das war's jetzt mit dem traurigen Fall von Chaim. Also, ich finde ihn ganz schrecklich und ich verstehe auch nicht, dass ich ihn nicht kannte,
ja,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das habe ich auch gerade so gedacht.
Ihr könnt uns ja mal wissen lassen, ob ihr den Fall kanntet, ob ihr darüber vielleicht schon mal irgendwas gehört habt. Ansonsten wäre von mir aus jetzt erstmal alles gesagt.
Ja, von mir aus auch. Lasst uns jetzt auf jeden Fall eure Gedanken wissen.
Genau, wie immer, folgt uns bitte auf Instagram, mordhoch2.truecrimepodcast.
Jetzt sage ich es auch mal, die 2 ist ausgeschrieben.
Jetzt sagst du es auch mal. Dort findet ihr auch Fotos zum Fall, könnt euch das Gebäude angucken, die Umgebung und so weiter. Ich finde, das hilft einem immer ein bisschen, um sich da besser reinversetzen zu können. Ja, dann würde ich sagen, ach nee, ich habe noch was Wichtiges zu sagen. Wir hören uns nämlich am Donnerstag wieder.
Ach ja.
Zu einer kleinen Mystery-Folge. So vor Halloween haben wir gedacht, schieben wir noch eine Mystery-Folge ein. Ich weiß, Missing 411. Aber das kommt noch, das kommt noch.
Es kommt, auf jeden Fall.
Da müssen wir nun wirklich viel, viel Zeit haben, uns zusammensetzen und das richtig doll ausarbeiten. Und wir haben schon angefangen, aber es dauert einfach. Und wir haben jetzt diese kleine Mystery-Folge eingeschoben. Bin mal gespannt. Aber ich glaube, du weißt selber das Thema noch nicht, ne?
Ich muss mal erstmal nochmal schauen.
Ja, ich habe auf jeden Fall wieder das Glück, dass ich mich zurücklehnen kann und mir einfach nur spooky Geschichten anhören kann.
Und ihr dann auch.
Genau. Also, bis Donnerstag.
Tschüss.